Detektor FM. Der Tag.
Guten Tag, herzlich willkommen bei Detektor FM. Hier ist der Tag an einem besonderen Tag. Mein Name ist Markus Engert. Normalerweise hören Sie hier und jetzt an dieser Stelle einen unserer Moderatoren. Heute ist das anders. Heute hören Sie mich. Der Grund dafür ist ein ganz besonderes Experiment. Als ich angefangen habe zu studieren und beim Uniradio mitzumachen, da fiel in den Radioseminaren oft so ein Begriff DT64. Und dann haben die Leute da so wissend genickt und A und O und ach, das war noch was gesagt, weil DT64, das war etwas ganz Besonderes. Das war das Jugendprogramm des DDR-Rundfunks, ein Programm, das jahrelang Musikliebhabern ein Schmankerl nach dem anderen lieferte. Nicht alle aus der Staats- und Parteiführung fanden das immer durchwegs so gut. Dieses Jahr jedenfalls hätte DT64 seinen 50. Geburtstag gehabt. Und bei uns sind heute zwei Kollegen, die ein Stück dieser Radiogeschichte mitgeschrieben haben. Joachim Dresdner und Stefan Lasch sind da. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Guten Tag. Wir haben uns nämlich gedacht, DT64, das war ja ein Produkt einer bestimmten Zeit, aber könnte man so ein Programm mit so einem Ansatz auch heute noch machen? Und wie klingt das in so einer digitalisierten Welt des Online-Radios? Und da habt ihr beiden gesagt, na gut, das probieren wir einfach mal aus. Was habt ihr so vor heute? Erzählt mal.
Ja, wir wollen zurück zum Thema, genau wie ihr. Das wollen wir zeigen. Wir wollen Brücken schlagen von, sagen wir mal, 1984 zu 2014.
Ja, und wir wollen einfach mal Formate vorstellen, die wir damals gemacht haben. Musik von Annie Lennox bis zu den Zöllnern, also von A bis Z. Und Beitragsformen, also Musikantengespräch, Musikporträt, Telefonate und Ähnliches. Wobei es nicht heißt, dass wir nur nostalgisch zurückblicken im Himmelswillen, sondern das Format rüberholen ins Jahr 2014 und mal schauen, ob es den Hörern gefällt.
Was war eigentlich euer Job bei DT64? Was habt ihr da gemacht?
Ich habe von 1980 bis 1991 moderiert, ganz verschiedene Formate. Übrigens, als ich anfing, da war das ja noch ein Jugendstudium, gehörte zum Berliner Rundfunk und die Sendezeit war original diese hier, von 16 bis 19 Uhr live. Und das fand ich toll, diese Idee heute hier bei euch machen zu dürfen. Und ansonsten auch solche Talk-Sendungen, die es damals auch schon gab, wie Gaststube, die hatten wir natürlich abends. Da war jemand da, den man ausfragen konnte. Also querbeet, viel moderiert.
Ich habe Musik gemacht, das heißt Musikredakteur, Musikjournalistik, Beiträge, das war damals auch Neuland, nämlich es gab ja diese strikte Trennung zwischen Wort und Musik und wir haben dann als Musikredakteure uns auch bemächtigt, auch gefühlt, Beiträge zu schreiben und dann in der Folge auf Sendungen zu machen. Mein Aushängeschild noch heute ist die berühmte Podium-Diskothek gewesen. Eine Mitschnittsendung hat heute überhaupt keine Bedeutung mehr, sondern war damals ein Relikt der Mangelgesellschaft.
Jetzt haben wir schon gesagt, DT64 war ein Produkt einer bestimmten Zeit. Das Programm hatte viele Freiheiten, die es anderswo so nicht zu hören gab. Aber wie war das eigentlich so mit Kontrolle und Zensur? Also wie lang oder wie kurz war eure Leine so?
Also manches wurde vorher angehört und dann freigegeben. Vieles war live und das hat richtig Spaß gemacht. Aber es gab eben auch Themen wie Ausländerfeindlichkeit, AIDS, Umbruch in der Sowjetunion damals, die dann erstmal tabu waren.
Und es gab natürlich auch die große Befürchtung, wenn jemand eventuell über ein Telefon live reingeschaltet werden könnte, er könnte ja etwas Dummes sagen, was nicht passt. Also gab es diese berühmten Live-Telefonate nicht, wurde alles aufgezeichnet.
Gut, dann ist es jetzt soweit, würde ich vorschlagen. Wir starten das Experiment DT64 Reloaded. Detektor FM gehört die nächsten 3 Stunden euch. Ich übergebe das Mikrofon an Stefan Lasch, den Musikredakteur heute, an Joachim Dresdner, den Moderator heute, Feuer frei.
Achim und Oldies. Das einmalige Experiment bei Detektor FM. Mit Achim Dresdner und Stefan Lasch. With you. Here we go.
Tagchen, Tagchen, da sind wir wieder. Nach nur 25 Jahren Pause. Wir freuen uns riesig, Sie in 3 Stunden unterhaltend informieren zu dürfen und informierend zu unterhalten. Zum Mitdenken haben wir ein Akustikrätsel, zum Mitreden Dorfleben in Russland, zur Erinnerung die erste deutsch-deutsche Hitparade. Dies und die Popsplits in den nächsten Minuten. Auch diese Sendung ist mit Musik. 1983 wie heute. Mink DeVille fängt leise, leise an. schon mal ein kleines Achtung für unser Akustikrätsel, das wir heute mit haben. Achim und Oldies mit den Segen des Pfarrers, das heißt dessen Sohns, die unvergleichliche Soulstimme von Dusty Springfield aus 1968. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. Detektor FM heute mit Achim und Oldies aus den Jugendradio DT64er Zeiten. Da haben wir mitgebracht unser Akustikspiel, unser Rätsel. Es gibt um eine Redewendung, die ihr bitteschön oder sie bitteschön erkennen solltet. Es ist ziemlich einfach. Es ist ein deutsches Sprichwort, das sicher jeder kennt. Und ja, zu hören ist, dass jemand heftig schippt, aber dieses auf die Schippe nehmen ist nicht gemeint. Welches Sprichwort könnte das wohl sein? Für Langschläfer wiederholen wir das noch ein paar Mal. Es ist nicht Säge an dem Ast, auf dem du sitzt, aber so ähnlich. Die Lösung bitte an eine Telefonnummer, an eine E-Mail-Adresse oder an die App. Jeweils Store ist die zu finden unter Detektor FM. Die E-Mail-Adresse ist auch so ähnlich. Die heißt kontakt@detektor.fm und die Telefonnummer ist die in Leipzig 0341 25 66 54 und die 0. Irgendwie werdet ihr uns schon erreichen und in der dritten Stunde, so gegen 18.40 Uhr, da lösen wir das Rätsel auf und lösen die Gewinner aus. Als Gewinn gibt es eine DT64-CD, handsigniert von Dresdner und Lasch, und eine Zöllner Uferlos-CD, handsigniert von Dirk Zöllner. Was es mit Dirk Zöllner auf sich hat, das werden wir noch erfahren. Und was es mit Gloria Gaynor und Isaac Hayes auf sich hat, das hören wir jetzt. Yo, baby. Got it going on, you know.
Ja, das war so die berühmte Komposition von Barry White. Philly Sound nannte man das in den 70er Jahren, diesmal in der Fassung von Gloria Gaynor und Isaac Hayes. Und das ist ein Hit aus dem Jahre 1985. Die berühmte Kapelle Perl mit Michael Barkowski am Solistenmikrofon und Zeit, die nie vergeht.
Die Zeit wird da nicht besser in the year 25, deswegen gehen wir da raus. Detektor FM, der Tag mit Joachim Dresdner und Stefan Lasch vom Jugendradio DT64. Und DT64 zwischen 1985 und 1990, das war auch Antwort sofort. Live-Telefon-Hörerfragen zum aktuellen politischen Geschehen. Und dann waren Fachleute im Studio mit mir zusammen, die dann Antworten versucht haben zu geben. Heute würde ich sagen, ist das für mich Stefan Kühnrich. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo, ich grüße dich.
Anfang Mai hast du ja über den MDR deine Dokumentation ausgestrahlt über den widersprüchlichen Weg unseres Jugendsenders DT64. Aber zuvor hast du auch Filme gedreht, als der Ostblock Geschichte wurde, immer ostwärts von Berlin bis Vladivostok und so. Kurz, du warst von 86 bis 91 Korrespondent, erst fürs DDR-Fernsehen, aber immer Berichterstatter aus Moskau, ein, zwei Mal im Jahr in Russland unterwegs und bist jetzt an einem Film über den Ort Berlin. Wo liegt dieser Ort Berlin? Ist der russisch?
Der Ort ist russisch. Er liegt hinter dem Ural, kurz vor der kasachischen Grenze in der Tscheljabinskaja Oblast.
Dann reden wir jetzt mal über die Lebensbedingungen fernab von Moskau. Riesige Gelände, die es da gibt. Und du warst da unterwegs in dem ja bis heute doch militärisch geprägten Riesenreich, wo Angst herrscht vor Demokratie, so mein Eindruck. Und es gibt da kaum eine Zivilgesellschaft. Stefan, warst du da allein unterwegs oder wie waren die Drehbedingungen?
Naja, sagen wir es mal so, die Russen haben ein spezielles Verhältnis zu ihren Grenzen, in der Hauptsache von Paranoia geprägt. Eigentlich ist die kasachische Grenze total unspektakulär. Ein paar Grenzposten trennen den einen Teil der Steppe vom anderen. Auf der kasachischen Seite ist weit und breit niemand. Trotzdem wird die Bewachung der Grenze immer weiter hochgerüstet, gegen wen und gegen welchen Feind, ist unklar. Aber das hat Tradition, auch dieses Berlin hat eine im Prinzip militärische Geschichte. Das Russische Reich hatte damals seine Grenzen gesichert mit Kosakenarmeen. Und diese Kosaken haben in sogenannten Wehrdörfern gelebt. Also Kaserne, Dorf, Frauen, Kinder, Pferde, alles zusammen. Und die haben die Grenze des Russischen Reiches bewacht. Und in den Napoleonischen Kriegen haben diese Kosaken teilgenommen an den Schlachten der russischen Armee. Und als sie zurückkamen, haben sie viele ihrer Dörfer nach den Städten ihrer Siege benannt. Es gibt ein Paris, es gibt ein Varna, es gibt ein Prag und es gibt auch ein Berlin.
So kommt das also zustande. Und wie muss ich mir das Leben dort vorstellen? Es gibt dörfisches Leben und es gibt militärisches Leben?
Es gibt, es ist ein ganz normales Dorf mit einem Sofros, einem Staatsgut. Oder sagen wir es mal so, früher war es ein Staatsgut, jetzt wird es nach und nach privatisiert. Aber die Leute leben in der Hauptsache von der Landwirtschaft. Daneben gibt es eine riesige Kaserne der Grenztruppen. Aber da die Grenztruppen dem FSB, dem Inlandsgeheimdienst unterstehen, konnten wir die Kaserne natürlich nicht sehen.
Wie ist sie denn ausgestattet, weißt du das?
Ja, es gibt eine Riesenmauer ringsherum und dahinter moderne Gebäude. Das ist ja erst vor ein paar Jahren gebaut worden, vor 6 oder 7 Jahren. Das ist noch relativ neu. Ich nehme mal an, dass die Grenzer da drin ihre eigenen Geschäfte, ihre eigenen Kneipen haben, sodass es kaum ein Sozialleben zusammen mit dem Rest des Dorfes gibt. Das Einzige sind wohl die Kinder, die im Dorf zur Schule gehen.
Also fernab von Moskau zwei verschiedene Welten. Stefan, was kommt von Putins harter Hand, über die wir in diesen Tagen ja so viel hören, in diesem kleinen Dörfchen Berlin an der kasachischen Grenze an?
Ich bin, ich glaube, 1984 zum ersten Mal auf einer Reportagereise in Russland gewesen. Ich war von 1986 bis 1992 Korrespondent, dann habe ich die Höhepunkte des politischen Lebens für Vox im Bild festgehalten. Später habe ich als Freier dort Reportagen gemacht. Aber so etwas wie in diesem Jahr habe ich überhaupt noch nie erlebt.
Was war
also
da?
Ein KGB-Mann bei der Reise mitkam, bei jedem Interview dabei war, bei jedem privaten Mittagessen eigentlich immer sich ins Team gequetscht hat, gerade so, dass er nicht mit aufs Klo kam.
Hat er deine Dreharbeiten denn beeinflusst? Hat er No oder Stop oder irgend sowas gesagt? Oder
Nein,
heißt das ja.
Er hat unsere Interviewpartner geängstigt. Das hat schon genügt.
Wie sind
also
die?
Ich war ein Jahr vorher, also im vergangenen Jahr 2013, schon mal dort. Dort bin ich alleine hingefahren und habe eigentlich mit denselben Leuten geredet, die in vielerlei Hinsicht damals eine andere Auffassung vertraten. Aber im Beisein des KGB-Mannes war das nicht so einfach.
Das heißt, wir können uns jetzt, Stefan, mit deiner Hilfe auch ein Bild machen, wie in diesem Riesenreich fernab von dem Russland-Ukraine-Konflikt ungefähr die Menschen leben, wie die Bedingungen sind, auch wie die Korrespondenten, wie du einer bist. Wir drücken dir für den Film über den Ort Berlin in der Nähe der kasachischen Grenze die Daumen, hoffen, dass wir den bald im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen können. Und vielen Dank für den Augenblick und für das Telefonat, Stefan Kühnrich.
Gerne.
Achim und Oldies bei Detektor FM heute und Stefan Lasch und ich, Joachim Dresdner, wir haben das noch miterlebt im August 1990, als es die erste gemeinsame deutsch-deutsche Hitparade gab, DT64, das Jugendradio der DDR und SDR3, das damalige Jugendprogramm des Süddeutschen Rundfunks. Sie sendeten zusammen die Top 2000D. Der erste Platz war Nothing Can Pass to You, Skinhead O'Connor, und hier mit ganz tiefer Stimme. Will ich jetzt hören?
Mit tiefer Stimme? Nein, ganz
ja.
Anders.
Pass mal auf, wie die Fassung anfängt, die wir jetzt spielen.
Ja, eben.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Nothing.
Also das war der Freund der gitarrenlastigen Musik, Kompression bis zum Anschlag. Das war natürlich nicht Finde der Corner, sondern eine Coverversion, wie ich finde, eine der spannendsten und extremsten Coverversionen, die es von dieser Nummer gibt, nämlich Me First and the Gimmies waren das aus dem Jahre 2003.
So, Stefan, und nach diesem Gitarrengewitter ohne technischen Schnickschnack, dafür aber mit Polka, Punk und PVC und völlig vorurteilsfrei, wir wollen ja Brücken schlagen, Marie-Louise.
Vorurteile sind furchtbar. Zum Beispiel mein Großvater. Schon das Wort Großvater verurteilt doch sofort zu Polka, Borg und Silbereisen. Und dann auch die graue Haarpracht. Alles Quatsch. Opa Maximilian wuchs mit den Beatles, Rolling Stones auf und fand sogar Gefallen an den Sex Pistols, den Urgestein der Punkmusik. Polka mag er, doch dazu später mehr. Also nix mit alte Leute-Klischees? Nur wenn es um MP3 und das weltweite Gewebe geht, merke ich, Maximilian hat so seine Vorurteile. Argwöhnisch schaut er immer auf die kleinen weißen Stöpsel in den Ohren der leicht nach vorn gebeugten und vor sich hin tipselnden Kids. Kaum merklich schüttelt er sein weißes Haupt. Ich kann's verstehen. Musste sich seine Generation noch mit Kassetten herumschlagen? Geduldig vor dem Radio sitzen und hoffen, dass die Ansager nicht auf die Anfänge und Schlüsse der Musik raufquatschten. War ein Titel 5 Minuten lang, brauchte man 5 Minuten, um das gewünschte Stück aufzunehmen. Und flinke Finger, damit im richtigen Moment Stopp oder Rekord gedrückt werden konnte. Mitschneiden nannte man das. Seiner Freundin, die meine Großmutter werden sollte, bespielte er Musikkassetten. Ihre Lieblingssongs hintereinander für die Ferien als passende Stimulanz, um die Planung meiner späteren Mutter voranzutreiben. Nach 60 bis 120 Minuten Pause. Die Kassette musste gewechselt werden. Ein Coitus interruptus der anderen Art. Um weitere Störfaktoren der Zweisamkeit auszuschließen, statt Schmusesongs hätten ja die sägenden Gitarren der Pistols dazwischen hauen können, zierten alle Kassetten die Namen der verewigten Titel und Bands. Alles fein säuberlich auf die Kassetteneinleger notiert, damit auch alles zur passenden Gefühlslage erklingen kann. Sauberkeit war das höchste Gebot. Meeressand oder Staub? Musik tötend. Auch ein Bleistift gehörte dazu. Manchmal blieben nämlich Kassetten einfach stehen und das Gerät jaulte sich zum Stillstand. Das hauchdünne Band wickelte sich allzu gern um eine Rolle des Transportmechanismus. Die Fummelei bekam plötzlich eine andere Dimension. Mit einem Bleistift konnte das verwickelte Kassettenproblem meist behoben werden. Jedenfalls entwickelte die Generation Silberlocke ein inniges Verhältnis zur gespeicherten Musik. Die Kassette für die Mobilität, die Schallplatte für zu Hause. Polyvinylchlorid oder Vinylschallplatte hieß das Zauberwort. Rund 30 cm im Durchmesser mit Vor- und Rückseite, auf denen jedes Staubkörnchen Freudensprünge vollführt, wenn es sich in die Mikrorillen der großen schwarzen Scheibe wegducken kann. Die Hersteller der Vinyltonträger kannten das Problem und steckten vorsorglich die Scheiben erst in eine Papierhülle und dann in das Cover. Und da beginnt in mir der Neid aufzusteigen. Kein Vergleich zu den 12x12 cm großen Druckflächen auf der CD-Hülle. Altersgerecht ist das nicht, was da zum Lesen steht. Ab 1,5 Dioptrien verschwimmt buchstäblich alles. Auch bildtechnisch sind die alten Platten viel aufregender als die mit fipsigen Bildchen ausstaffierten CDs. Ich habe jedenfalls meine Liebe zur großen, runden, schwarzen Scheibe entdeckt. Auch wenn sie nicht so bequem abzuspielen ist wie die Musik vom iPhone. Allein das Ritual, die Platte aus der Hülle zu ziehen, vorsichtig, um Himmels Willen nicht mit den Fingern auf die Rillen greifen, das Boxieren auf den Spieler. Und dann das leise Knistern und Knacksen. Wunderbar. Übrigens, Opas Leidenschaft zur Polka teile ich zwar nicht, aber wenn die Global Criner CCR spielen, hat das schon was Witziges. Oder haben Sie etwa Vorurteile gegenüber volkstümlich anmutender Musik?
Yeah.
ich finde, gerade an dieser Stelle ist ganz deutlich CCR rauszuhören bei den Global Grindern. Und das passt ja wunderbar zu Achim und Oldies. Und wir gehen mal zurück in die Mid-60er. Da vollzog sich in der Musik, jedenfalls beim amerikanischen Soldatensender in Deutschland, bei AFN, ein Wechsel vom Country-Sound, das haben die Soldaten ja ohne Ende gehört, zu Rock'n'Roll. Und der war auch ziemlich out, zu Beat hin, zu Rock hin, zu Pop. Und eine Sendung, die es bei AFN gab, die begann mit einem Hit von Sonny and Cher.
Achim und Oldies, das einmalige Experiment bei Detektor FM.
Mit Achim Dresdner und Stefan Lasch. With you.
Here we go. Und wir freuen uns in der zweiten Stunde auch noch hier zu sein und kündigen an das Stadtgespräch. Diesmal dreht es sich um Berlin und den großartigen Flughafen, der zwar in aller Munde ist, aber wo noch nicht so richtig im Fliegen ist. Wir werden ein Musikantengespräch hören mit Dirk Zöllner, der bei Achim und Oldies in den 80er Jahren ja schon eine Rolle gespielt hat, heute noch immer aktiv auf den Bühnen unterwegs ist. Und unser Akustikspiel, unser Eintagsrätsel, werden wir auch nochmal wiederholen.
Es gibt Musik aus Leipzig, die berühmte Gruppe Karussell und ein Klassiker, Wer die Rose ehrt.
Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
Blick in eine deutsche Großstadt und deren großes Thema momentan. Es geht immer um ein aktuelles Thema. In dem Fall ist es Berlin, der Flughafen BER. Diese pannenreiche Baustelle, die hatte am Sonntag Premiere. Sie wurde eröffnet und zwar als Konzertstätte. Die Akustik soll gut gewesen sein. Guten Tag, Professor Karl Born.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Sie sind Touristikprofessor, waren lange Jahre als Manager unterwegs, auch dann an der Touristikfachschule in Wernigerode haben Sie gelehrt. Und wenn man Sie im Internet findet, dann kommt einmal die Woche von Ihnen Borns bissige Bemerkungen, die drei großen Bs sozusagen im Internet. Herr Professor Born, wann haben Sie denn zuletzt was Neues von diesem Superflughafen gehört?
Ja, man hört eigentlich immer etwas, aber es ist nicht richtiges Neues. Und da etwas Neues würde ich verstehen, wenn es einen Fortschritt gibt. Aber meistens gibt es ja nur neue Entschuldigungen.
Im Moment wird ein Generalplaner gesucht für Planrestleistungen. Könnten Sie sich das zutrauen?
Ist jetzt nicht ganz mein Geschäftsfeld. Ich meine, um Mist zu machen, das würde ich auch hinbekommen. Ne? Aber die suchen jemanden, der es richtig macht. Aber dass jetzt ein Generalplaner gesucht wird, das ist auch ein typisches Zeichen für den Flughafen. Als es am Anfang nicht so lief, hat man auf einen Schlag Architekt, Generalplaner, alles rausgeworfen, nur um einen Schuldigen zu suchen, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, wie soll es denn ohne die weitergehen. Und wer heute die Generalplanung von diesem Flughafen übernimmt, der muss entweder mutig oder ein bisschen doof sein.
Welchen Eindruck haben Sie, haben da Hochstapler das Sagen? Oder warum hört Medon nicht oder hört auch Politik nicht auf ausgewiesene Fachleute?
Also beides haben wir ja hier. Ja. Ja, einen Hochstapler hatten wir ja schon. Es hat sich herausgestellt, dass der Mann, der diese Entrauchungsanlage geplant hat, einen tollen Namen hat. Ne? Alfredo Di Mauro, darf man ja sagen, ist ja allgemein in der Zeitung bekannt. Mhm. Aber hat sich dann später herausgestellt, er hat nicht mal einen Ingenieurtitel. Er ist nur technischer Zeichner. Und vielleicht das der Grund auch, warum die Entrauchungsanlage auf den Zeichnungen so gut aussah, aber leider nie funktioniert hat. Und bevor ich über Medon als Schuldigen reden, muss man leider den regierenden Bürgermeister erwähnen. Der ist, was BER betrifft, schon etwas beratungsresistent. Das zieht sich die ganze Zeit durch. Tempelhof wurde geschlossen, weil sonst BER gefährdet worden wäre. Außer ihm wusste das keiner. Wenn Tempelhof zu, sparen wir Geld. Und die Frage, wie es da weitergeht, ein Generalunternehmen am Anfang will man nicht. Wir können das selber viel besser. Nie im Leben kann eine Stadt, auch wenn sie so groß ist wie Berlin, so ein großes Ereignis wie den Flughafen aus eigenen Kräften stemmen. Und man verweigert sich eben jeder neuen Erkenntnis, weil man sich dann ja irgendwann eingestehen müsste, man hätte einen Fehler gemacht.
In diesem Zusammenhang, Professor Karl Born, können Sie mir erklären, wieso regionale Firmen aus Berlin und Brandenburg einen Weltflughafen bauen sollten? Denn die ersten Ausschreibungen waren ja so.
Ja, das war ja diese totale Überschätzung. Ich meine, wenn es nur ums Bauen gegangen wäre, etwas zu bauen, das glaube ich sehr wohl, dass das die regionalen Firmen hätten bauen können. Aber so einen großen Flughafen planen, das ist ja gigantisch. Und dann noch einen Planer zu nehmen, der permanent nach Höherem und Neuem strebt und der eben diese Entrauchungsanlage auf eine Art geplant hat, wie das noch nie in einem großen Projekt gemacht wurde, aber auch in der Umsetzung so viele Fehler, dass da die Gepäckanlage nicht klappt, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird, Rolltreppen sind ja auch zu kurz, der Flughafen war von Anfang an auch zu klein geplant, also sollte er jemals eröffnet werden, ist er zu klein, und wenn man das gesagt hat, wurde man ja von Wobereit gleich angegangen wie Vaterlandsverräter.
Karl Born, auf welchem technologischen Stand wird denn dann der Flughafen BER sein, wenn er mal eröffnet wird?
Wenn er eröffnet wird, wird er nicht auf dem neuesten technologischen Stand sein. Er wird veraltet sein. Er wird vor allen Dingen viel zu klein sein. Und er wird Schwierigkeiten haben, sich zu erweitern, weil es ja so angelegt ist, dass man noch gar nicht von vornherein die Erweiterungen eingeplant hat. Also es gibt ja böse Zungen, da gab es ja vor kurzem mal eine Konferenz von BER-Kritikern, aber das hieß nicht nur Leute, die motzen, sondern die von den Sachen auch eine Ahnung haben. Und da hat ja ein Architekt gesagt, also am besten, wir hören auf mit dem Bauen, machen daraus ein Museum für bauspielhaften Baupfusch und fangen noch einmal von vorne an. Also das klingt im ersten Moment lächerlich, aber irgendwann denkt man, ist dieses Werk, dieses verpfuschte Werk überhaupt noch zu retten?
Im Moment scheint es ja eine gute Konzerthalle gewesen zu sein. Was hören Sie denn von den großen Gesellschaften? Haben Lufthansa oder Air Berlin überhaupt noch Interesse an diesem künftigen Drehkreuz?
Die haben schon Interesse, wenn Sie mal Air Berlin nehmen. Für Air Berlin war eigentlich dieser Großflughafen lebenswichtig. Air Berlin wollte ja ein ganz großes Drehkreuz aufbauen in Berlin. Lufthansa wollte Berlin zu einem wesentlichen Punkt machen. Und dass Air Berlin heute solche wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat, ist unter anderem auch auf diesen nicht fertig gewordenen Flughafen zurückzuführen. Als Air Berlin dann geklagt hat, da erdreist sich jemand, nämlich einer der Anwälte des Flughafens, zu schreiben, ja, wenn es denen nicht passt, können sie auch von woanders fliegen. Also da sind nicht nur Stümper am Werk, die werden auch noch frech.
Herr Professor Born, zum Schluss kurz die Frage, wann schätzen Sie, wird der Flughafen eröffnet?
Also Herr Medon soll sich dieser Tage ja verblabbert haben und von 17 oder 18 gesprochen haben. Also 15, wie mal gedacht, 100% nicht, 16, 100% nicht, 17, so um die 50%, wahrscheinlich eben 18. Aber Probleme wird man mit diesem Flughafen auch dann immer noch haben.
Das Stadtgespräch mit dem Touristikexperten Professor Karl Born. Herzlichen Dank für dieses Telefonat. Und bei Achim und Oldies kommen wir jetzt zu einem der Lieblingstitel von meinem Musikredakteur Stefan Lasch, nämlich Stevie Wonder aus dem Jahre 1976. Und den haben Sie bestimmt selten gehört, Ebony Eyes.
Mr. Stevie Wonder aus dem berühmten Album Songs in the Key of Life. Das war natürlich die Bonus-CD. Die Kenner werden es wissen. Und das ist ein Klassiker aus dem Jahre 2003. Neu aufgenommen. Dirk Zöllner und E.C. Falkenberg, sprich Ralf Schmidt, ehemals Sternmeißen. Wind trägt alle Worte fort.
Wind trägt.
Achim und Oldies A und O, das ist eine Zeitreise, die den Draht zur Gegenwart hält, hier bei Detektor FM. Mehr als im Westen transportierten in der DDR die Texte Ängste und Sehnsüchte, hier eben gehört im Song Wind trägt alle Worte fort. Vieles ändert sich, auch die Zöllner klingen heute anders. Dirk Zöllners aktuelle Produktion heißt übrigens Uferlos und am Ufer der Spree in Berlin. Da war mein Musikredakteur Stefan Lasch mit ihm zugange.
Und wenn man sich mal die Synonyme des Begriffes Uferlos anguckt, alles, was man hernehmen kann. Ob das unabsehbar ist, ob das vielseitig ist, ob das grenzenlos ist, das trifft auf dich zu.
Das ist schön, dass du das sagst. Also ich bin in der Tat ein Suchender. Also ich glaube ganz fest, dass das Glück in der Veränderung liegt. Ich denke mal, dass das kurze Leben eines Menschen absolut genügt, das immer wieder mit neuen Erlebnissen vollzustopfen. Weil eben in dieser Veränderung und in der Entdeckung des Neuen einfach das Glück liegt.
84 begann das damals mit der berühmten Kapelle, sag ich mal, Chicorée. Und das war auch unsere erste Begegnung. Ich glaube, wir müssen ungefähr 84, 85 schon mal miteinander gesprochen haben.
85, denke ich, weil 85 war unser erster Auftritt, der bezahlt wurde. Und auch gleich danach hatten wir das große Glück, einen Manager zu haben, der uns durch die Gegend geschickt hat. Und seitdem mache ich das auch beruflich.
Du bist ja nicht nur Musikant. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Du hast ein Buch geschrieben, eine Autobiografie. Nun bist du 50 Jahre alt geworden, das darf man ja sagen. Ist das schon Zeit, um eine Biografie zu schreiben? Oder was hat dich bewegt, sowas schriftlich niederzulegen?
Ich möchte mal sagen, die Eitelkeit. Also ich habe, sagen wir mal, ich hätte es von mir aus trotzdem nicht getan. Also ich hatte das Angebot bekommen vom Verlag Neues Leben. Und dann haben sie mir auch gesagt, wir könnten noch einen Ghostwriter nehmen. Wir würden ganz einfach gerne eine Biografie von ihnen haben. Und na, da war mein Ehrgeiz geweckt und da ich schon vorher immer gerne im Internet irgendwelche Newsletter geschrieben habe und auch mir das Schreiben Spaß macht, habe ich mich daran gesetzt. Momentan habe ich ein ganz anderes ehrgeiziges Projekt. Ich fungiere zum ersten Mal als klassischer Sänger. Das heißt, wir haben irgendwie uns Orchesterwerke rausgesucht von Mahler, Schumann, Schubert, Händel, Beethoven, Orchesterwerke, wo auch überall ein deutscher Text, also Stimmen dabei sind. Ich habe ein paar Leute kennengelernt in meinen letzten Jahren, unter anderem den Konzertmeister der Dresdner Philharmonie. Und mit dem zusammen habe ich mir dieses Projekt ausgedacht. Wir haben also im Grunde genommen diese Orchesterwerke zu einem Streichertrio reduziert und ich muss ganz streng nach Noten die vierte Stimme bilden. Und dieses Projekt nennt sich Melancholia. Ab Januar werden wir damit unterwegs sein, ab Januar 2015.
Du warst ja für mich nicht immer so der typische Alt-DDR-Rocker.
Na, ich glaube, es gibt auch ganz andere Gründe, warum ich zur Musik gekommen bin. Zum einen halte ich das Musikmachen für die größte Form der Freiheit. Das habe ich in der DDR so empfunden und das empfinde ich auch jetzt so. Man kann sich also die Leute aussuchen, normalerweise, mit denen man zusammenarbeitet. Ich mache mir keine Gedanken darüber, welchen Stil ich bediene oder überhaupt welches Genre ich bediene. Mir geht es mehr darum, meine Gefühle sozusagen komprimiert in Liedform zu pressen. Der Stil, den ich dabei habe, liegt wahrscheinlich so in der Musik, die ich liebe. Das ist eine Mischung aus Soul-Musik, die mir meine Mutter nahegebracht hat. Ganz einfach, weil sie, als ich ein Kind war, besaß sie Platten von Temptation, James Brown und vor allen Dingen Otis Redding, den ich unheimlich schätze. Und mein Vater, der hörte schon immer gerne so auch die ostdeutschen Balladen, Renft zum Beispiel, Lift, Holger Biege. Das ist so eine Mischung, so ich möchte sagen, aus ostdeutscher oder sogar slawischer Schwermut. Und einer schwarzen Blues-Soul-Musik.
Was wir in diesem kleinen Gespräch besprechen müssen, sind deine schauspielerischen Musical-Darstellungen. Du hast Jesus Christ Superstar gegeben.
Ist wahrscheinlich so ähnlich passiert wie bei dem Buch. Ich war einfach gebauchpinselt, dass sich jemand vorstellen konnte, dass ich da den Jesus Christ singen und spielen kann. Das habe ich sogar mit Bravour recht lange getan, an der Staatsoperette in Dresden damit begonnen. Für mich wirklich auch darüber, über das Künstlerische hinaus sehr interessant, weil ich als Atheist, nicht mal mit dem Neuen Testament vertraut war so richtig und habe das natürlich studiert und habe versucht zu verstehen, was sind das für Sinnbilder, für Gleichnisse. Für mich ein ganz entscheidender Ruck in meinem Leben. Habe das dann 2,5 Jahre an der Staatsoperette gespielt, es war immer ausverkauft. Habe ich es in München nochmal gespielt und dann noch ein ganzes Jahr in Pforzheim.
Deine täglichen Musikprojekte sind zwei, nämlich Duo Infernale.
Genau.
Mit André Genzige, übrigens ehemaliger Kollege von mir, Musikredakteur von DT64. Ja,
das war 87, habe ich ihn angesprochen und habe ihm gesagt, also können wir nicht zusammen Musik machen, musst aber deine ganzen anderen Aktivitäten ruhen lassen. Und seitdem sind wir nun tatsächlich sagenhafte 27 Jahre musikalische Partner.
Der Gegenpol sind die Zöllner, Big Band. Und ich kann jetzt schon mal einen Veranstaltungstipp geben. Am 16. August seid ihr mit der großen Band in Mittweida.
Ja, richtig. Ja. Wir leisten uns sehr, sehr gute Musiker. Wir gucken genau hin. Mit Xavier Naidoo, die Zusammenarbeit kommt daher, dass ich eine Begegnung hatte mit seinem Gitarristen, mit dem Gitarristen der Söhne Mannheims, mit dem ich gemeinsam auf Israel-Tour gegangen, auch zu einer Zeit, als in Israel auch mal gerade wieder alles drunter und drüber ging. Da wurde eine Band zusammengestellt. Und über Umwege bin ich an ihn geraten, der auch schon mal mit den Söhnen in Israel war. Und der brachte dann wieder den Trommler mit, Ralf Gustke, ein absoluter Weltniveau-Trommler, der auch Platten schon mit Gianna Nini und Tina Turner gemacht hat und eben bei Xavier Naidoo spielt. Naja, und da war ich in diesem Kreis drin. Und dadurch hat auch Xavier Naidoo auf unserem letzten Album mal uns für ein paar Zeilen die Stimme geliehen.
Du suchst immer und suchst immer, ohne einen Hafen zu finden und dort in Ruhe zu verweilen.
Genau, ich suche den Sinn des Lebens.
Der sucht den nicht. Ja, wir waren mit Uferlos begonnen, weil natürlich auch musikalisch diesen Titelsong der letzten Produktion spielen. Uferlos, Dirk Zöllner. Vielen Dank.
Achim und Oldies bei Detektor FM, der Tag. Und ich erinnere nochmal an unser Akustikspiel, das wir von Jugendradio DT64 hier heute ins Jahr 2014 mitgenommen haben. Es ist einfach eine Klangcollage eines deutschen Sprichwortes, so ein bisschen um die Ecke denken, so in der Art, wer anderer Feuer schürt, dem verlöscht das eigene. So in der Art, aber nur, wie es damals immer schön hieß. Also, was verbirgt sich hinter dieser Klangcollage? Ich sag's mal so, Janette aus Leipzig hat angerufen, sie hat die richtige Lösung und Rüdiger aus Detmold ebenfalls. Er hat in einer E-Mail an uns noch dazu geschrieben, cool und schön euch zu hören. Er ist in Hamburg aufgewachsen und hat damals über UKW uns gehört bei Jugendradio DT64, hat auch sich das DT64 Liederbuch mal gekauft. Macht's gut und rockt die alte Zeit. Wir versuchen das heute. So, die Lösung. Falls jetzt jemand auf den Trichter gekommen ist, das ist auch ein Sprichwort wieder, fällt mir gerade ein. Die Rufnummer ist in Leipzig, die E-Mail-Adresse ist dann auch in Leipzig. Und wer über die App mitmachen will oder überhaupt über Social Media, kein Problem. Im jeweiligen Store, da gibt es unter Detektor FM dann die entsprechende App. Oder per E-Mail kontakt@detektor.fm oder die Leipziger Telefonnummer 03 41 25 66 54. Und jetzt wird's rasend. Jetzt könnten wir in eine neue Rubrik einsteigen, hier bei Detektor FM, der Tag, der rasende Reisereporter genannt. Und ich möchte einfach zwei Stationen vorstellen, die ich auf meinen Reisen erlebt habe, wo es gewaltige Brüche oder Entwicklungen gegeben hat, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich war in der Schweiz auf dem großen St. Bernhard an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien in einem Hospiz bei den Chorherren untergebracht und das Abendessen begann mit einer geschmackvollen Tomatensuppe. Und ohne dass ich ablenken will, will ich aber sagen, wir saßen da alle an einer langen Tafel und ich kam mit einigen ins Gespräch, unter anderem mit Markus zum Beispiel. Er stammt aus der Schweiz, aus Thun, ist Ende 20 und hat als Pilger dort oben, das war seine Zwischenstation, ein klares Ziel.
Das Ziel selber ist Rom. Ich bin auf der Via Francigena unterwegs. Das ist der Pilgerweg, der von Canterbury bis nach Rom runtergeht. Wir hatten gestern vier, fünf Stunden reine Marschzeit zu laufen mit einem Höhenunterschied von irgendwie 900 Metern. Und das ist genug. Irgendwann muss man dann auch mal aufhören. Vor 4, 5 Monaten habe ich mich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Einfach aus dem Grund heraus, ich möchte Zeit für mich haben. Ich möchte mir Gedanken machen über die Zukunft, wie es beruflich weitergehen soll. Ich möchte unter Umständen Beruf wechseln. Und ich bin einfach der Meinung, dass ich viel Zeit dazu benötige, mir Gedanken darüber zu machen, in welche Richtung es gehen soll.
Pilgern als Hoffnung, sich selbst zu finden, das kann klappen, habe ich dann später erfahren von Markus, denn das war durchaus ernst gemeint. Er hat den Pass bei günstigem Wetter noch gemeistert und als ich ihn dann am Ziel wähne, da kam eine E-Mail. Er sei, hat Markus geschrieben, wieder zu Hause, hätte es auch ein Stück geschafft, aber sein rechtes Fußgelenk, das schon geschmerzt hatte, hat dann nicht so richtig mitgemacht. Und dann kam noch ein Satz, im Moment stehe ich praktisch mit einem Bein im Theologiestudium. Als ich ihn traf, da war er noch IT-Manager und sich nicht im Klaren, welche Richtung sein Leben einmal haben soll. Lebenswandel, dieses Leben wandelt sich, geht also nun in eine andere Richtung. Und noch ein Beispiel für Entdeckungen eines Wandels. Der rasende Reisereporter besucht ein Ostseebad an der Pommerschen Bucht in Mizestroje, das früher Mistroj hieß. Ja, und im Ecklandladen von Juliana Rogowska, da sind wir in eine Zeitgeschichte eingetaucht, die mich auch völlig unerwartet getroffen hat. Die temperamentvolle Frau erzählte von der deutschen Zeit des Seebades, von Kaiser, Kirchen und Fabriken. Das hat es bis dahin kaum gegeben. Man hat sich mit den polnischen Gegebenheiten auseinandergesetzt, aber nicht mit der deutschen Zeit. Und Juliana Rogowska hat eine Zeitung aus Berlin in einer Kirchturmkuppel gefunden mit einer Zeichnung auch einer Zementfabrik und diese Zeichnung und diese Zementfabrik, das alles stammte aus dem Jahre 1860.
Diese Zementfabrik hat die Familie Johannes Quistorp in Lubin gebaut. Und in den Dokumenten fand ich unter anderem die Schule beschrieben, die man dort gebaut hatte. Das habe ich ins Polnische übersetzt und parallel der Familie nach Deutschland geschickt. Die haben sich bedankt.
Sie hatte Hildburg Quistorp gefunden, die Großnichte von Johannes Quistorp, der einst Fabriken in Lubin und Stettin leitete. Das war nicht alles. Sie erfuhr von der Verwandtschaft der Familien Quistorp und Werner von Braun. Der Raumfahrt- und Raketenpionier war verheiratet mit Maria, einer geborenen Quistorp.
Das alles habe ich schon in einer Schule in Wapnica gezeigt. Außerdem ist hier ein Bild vom deutschen Kaiser Friedrich Wilhelm IV. Der war zur Einweihung der Kirche in Lubin gewesen.
Der Kaiser habe die Kinder armer Familien von 7 verschiedenen Schulen finanziell unterstützt, berichtet Frau Rogowska. Und auch die Kirche in Mistroj mitfinanziert. Eigentlich will ich nun weiter, hinausgehen auf die Straße. Da erzählt Juliana Rogowska noch ein wenig aus ihrem Leben. Sie sei gelernte Mechanikerin für Schiffsmotore, habe auf Schiffen gearbeitet.
Mein Vater war bei der Armee, kam als Umsiedler hierher und in dem Haus haben noch Deutsche gewohnt. Ich habe jetzt diese Deutschen in Deutschland schon 2-mal besucht und ich verstehe Schmerz und Leid der deutschen Familien, die ihre Heimat hier verlassen mussten. Aber mein Vater hatte seine Heimat auch verlassen müssen. Die liegt im jetzigen Weißrussland.
Das ist aber nicht die ganze Geschichte, die geht noch weiter mit einem Dr. Trost. Ich habe die Information bekommen, dass am 3. Mai um 15 Uhr eine städtische Feier stattfand und da wurde ein Dr. Trost Ehrenbürger in Mizestroje, wurde dort aufgenommen, eine Steintafel erinnert jetzt an ihn und die Gruppe der alten Mizestroje in dem Fall, da ist er ja auch gewissermaßen ein Familienmitglied, die reiste dazu an. Es gab eine Stadtratssitzung, um 18 Uhr dann ein Konzert. Sie hätten 3 Jahre gebraucht und um das fertig zu bekommen, aber eigentlich seit dem Jahr 1945. Und nun war es soweit. Ein Stück deutsch-polnischer Geschichte wird wieder lebendig.
Achim Dresdner, der rasende Reporter. Musik aus dem Jahre 69 stimmt nicht ganz, weil dies ist eine Aufnahme von 2007. Patti Smith und Gimme Shelter. Die Kenner werden es wissen, diese alte Rolling Stones-Nummer.
Detektor FM, das Album der Woche.
Und das kommt in dieser Woche vom Duo Talking to Turtles. Claudia Göhler und Florian Sievers kennen sich aus ihrer Heimat Rostock, wohnen mittlerweile in Leipzig und die beiden hängen schon jahrelang miteinander rum und gehen sich trotzdem nicht auf dem Keks, konnten wir gestern hören bei Gregor. Ja, ganz im Gegenteil, sie sind sich auch bei ihrem dritten Album Split ziemlich einig, dass sie nicht einfach Musik abliefern wollen, es soll Kunst sein. Sie waren bei Detektor FM im Studio und es ist einfach schön, beiden zuzuhören, wenn sie begeistert von ihren Songs sprechen und das klingt null abgehoben. Man merkt, dass sie ziemlich Spaß haben bei dem, was sie da tun und sie begeistern sich immer noch gegenseitig.
Gold gehört zu meinen Lieblingssongs. Der ist ja extrem spartanisch. Das Grundgerüst zu dem Song hat Flori geschrieben, da war ich unterwegs oder so und dann kam ich nach Hause und dann setzte er mir diesen Song vor und der hat sofort irgendwas mit mir gemacht.
Er ist, glaube ich, der Song, der am schnellsten so in der Grundidee entstanden ist. Also das ist so ein Klassiker, wie man das oft von Musikern hört. Also der Song, 10 Minuten war der fertig. Es ist dann natürlich nicht so, dass der wirklich in 10 Minuten fertig ist, aber so die Grundidee, die ersten Textphrasen waren relativ schnell da und es hat einfach sofort Spaß gemacht, diesen Song einfach zu spielen.
Ich finde eine Freude, die wir auf dem ganzen Album hören. Die neue Scheibe Split kommt am Freitag raus und ist das Detektor FM Album der Woche. Das hier, Claudias persönlicher Lieblingssong, Gold.
The phone is ringing, you're right in a middle ages movie scene. You mess around with your gold.
Talking to Turtles. Schöne Musik, so ein offenes Auto, Autobahn, schön am Wasser langfahren, fantastisch. Musikalischer Cut, was ganz anderes, nämlich die Herren der Hardmetal-Fraktion schlagen zu Aerosmith aus dem Jahre 2002. Oh yeah!
Achim und Oldies. Das einmalige Experiment bei Detektor FM.
Mit Achim Dresdner und Stefan Lasch. With you.
Here we go. An dieser Stelle teile ich tief betrübt mit, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Also die letzte Sendestunde, die wir zusammen hier haben, Stefan Lasch und ich. Entsetzte Augen im Studio, keiner ist zusammengebrochen. Im Gegenteil, wir sind guter Dinge, dass Sie und ihr auch das Akustikspiel, was wir hier mit durch die Sendung tragen, erfolgreich lösen könnt. Das ist eine Klangcollage und dahinter verbirgt sich ein gutes, altes, deutsches Sprichwort. Und es ist nicht, wer hoch baut, kann tief fallen, aber es ist so ähnlich. Hört mal rein. Mit dem letzten Schrei sollte die Lösung da sein. Wenn sie vorhanden ist, dann bitte über die App oder über die E-Mail kontakt@detektor.fm oder die Leipziger Telefonnummer mit der wunderbar bekannten Rufvorwahlnummer 0341 und die 25 66 54 und die 0. Und wir haben Preise mitgebracht. Stefan hat die rausgesucht. Eine DT64 CD, von der ich nicht wusste, dass es sie überhaupt noch gibt.
Im Handel. Die gibt es sogar mit einem Druckfehler, weil ich weiß das genau. Ich habe nämlich das Nachwort geschrieben. Und die Sendung hieß damals Podium Diskothek und Amiga oder die Plattenfirma, die es damals rausgebracht hat, hat ein S-Podiums und ist ein verzweifelter Kampf. Also ist sogar eine drucktechnische Rarität noch.
Das ist das Ärgernis seines Lebens von Stefan Lasch, dass da immer das S bei Podiums Diskothek drin ist, obwohl es gar nicht reingehört. Also das wäre die eine CD. Die andere ist die Zöllner Uferlos eben gehört CD und zwar handsigniert von Dirk Zöllner, wenn ihr oder sie die richtige Lösung haben. Wir lösen das Ganze natürlich in dieser Stunde. Es geht ja nicht anders. Wir müssen ja dann irgendwann mal zu Potte kommen auf und freuen uns aber jetzt wieder.
Eine schöne Schmunzette. Also was fürs Herz, für die Seele. Schmalzige Musik aus dem Jahre 1966. Die Herren, die das zelebriert haben, hießen David and Jonathan. Und das wunderschöne Stück heißt Lover of the World Unite.
Lovers of the world unite. You alone know what is right.
The Temptations aus dem Jahre 1972 und zurück zum Thema. Wir wollen ja auch über die Musik weiterreden, wie wir das immer auch gemacht haben bei Jugendradio DT64. Vor 50 Jahren starb der Komponist Cole Porter. Kaum ein Musiker, ja gleich welchen Genres, kam an seiner Musik vorbei. Ich habe vieles auch nicht gewusst und höre es jetzt gerne mir nochmal in Ruhe an. Annie Lennox, The Pogues oder U2. Sie waren alle Interpreten von Porters Musik auf ihre Weise und dadurch ist seine Musik unsterblich. Das ist ein fiktives Selbstporträt, aufgeschrieben von Stefan Lasch.
Ich weiß nicht, ob sich Genugtuung, Freude, kühle Berechnung oder nur Stolz einstellt, wenn ich mein Leben vorüberziehen lasse. Cole Porter, die bedeutendste Musikinstitution Amerikas. Was ist schon eine Institution? Alles Quatsch. Ich habe Lieder geschrieben und das in einer Art, die andere eben nicht konnten. Wer hätte gedacht, dass ich viele Jahre nach meinem Tod noch in aller Ohren bin? Auch jene, die nur Kaffee trinken und von mir noch nie was gehört haben, kennen mindestens ein Stück von mir. Was allerdings diese Art Ziegelstein aus braunem Kaffeemehl, Sie wissen, was ich meine, jene Vakuumpakete, mit meinem Night and Day gemein hat, das bleibt mir ein Rätsel. Auch eine Art, mit meiner Musik fertig zu werden. Wenn Sie nun glauben, es gäbe keine Steigung. Es gibt. 1990, also 26 Jahre nach meinem Tod, nahmen sich junge Rock-, Pop-, Punk- und Rap-Musiker, oder wie sie sich auch nennen, sie nahmen also eine Handvoll Porter-Songs und machten Unfassbares daraus. Ist schon irre, was Christy McCall und The Pogues, so nennen sich diese Porter-Interpreten, mein Stück für Saiten abgewinnen können. Ich find's witzig, wenn mir auch andere Versionen etwas mehr zusagen. Vielleicht liegt's am Alter. Apropos Alter, wissen Sie, wann ich Cole Porter geboren wurde? 1891? 1893? Die Nachwelt möge mir dieses kleine Verwirrspiel verzeihen, aber berühmte Leute, Sie wissen ja, kokettieren mitunter mit ihrem Geburtsjahr und machen es den Biografen nicht gerade leicht. Und da ich als so eine Art Wunderkind gelten wollte, machte ich mich 2 Jahre jünger. Es war an einem 9. Juni des Jahres 1891, als ich in Peru, das liegt im Staat Indiana, geboren wurde. Meine Familie hatte Geld. Papa war zwar nur Apotheker, doch als er Mama heiratete, heiratete er auch Geld. Was mein Großvater ist, der hatte nämlich genug davon. Er war ein typischer brummiger amerikanischer Millionär der alten Schule. Seine riesigen Ländereien Holz, Kohle, Erz brachten Geld. Papa bekam das immer wieder zu spüren. Er sah gut aus, hatte ein Faible für Lyrik des 19. Jahrhunderts. Ja, was schon alles ist, was mir von meinem Erzeuger im Gedächtnis geblieben ist. Bestimmt hatte ich es auch leichter als andere, musste mich nicht von ganz unten nach oben quälen, hatte nicht den Gelddruck im Nacken. Ich konnte einfach leben und schreiben. Aber so einfach wiederum ist es mit dem Millionärssöhnchen und dem goldenen Löffel im Mund nun auch wieder nicht. 1955, ja, da habe ich über das Millionärdasein geschrieben. Ich kenne jedenfalls niemanden, der nicht mal Millionär sein wollte. Irgendjemand setzte in die Welt, der Porter ist in die Fremdenlegion eingetreten. Unsinn. Ich hatte den Trubel und den Reinfall am Broadway einfach satt. Paris war's. Meine Art, die Flucht nach vorn anzutreten. Ich schrieb meine Songs und spielte in Bars. Das war 1917. Der Erste Weltkrieg ließ auch mich nicht unbehelligt. Ich kam als Militärattaché im diplomatischen Dienst unter. Und das gefiel mir. die Uniform, der Glanz und Glamour, die feine Gesellschaft, die mich umgab, das war so recht nach meinem Geschmack. Und Paris hielt mich fest. Ach, das war eine verrückte Zeit. Picasso, Stravinsky, Satie, Hemingway kamen alle aus meiner Generation. Und man traf sich, lebte und genoss Paris. In diese Zeit fällt auch das Musical Hitchy-Koo und ein Song daraus. An Old Fashioned Garden, das wurde mein erster großer Schlagererfolg. Doch das nur am Rande. Eines Tages kam Ray Goetz, das war ein Broadway-Manager, zu mir und regte mich an, eine Operette über Paris zu schreiben. Übrigens brachte George Gershwin seine Orchestersuite Ein Amerikaner in Paris auch 1928 heraus. Ich konterte, wenn man so will, im gleichen Jahr eben mit Paris. Meine Mutter kritisierte meine Pariser Zeit. Sie meinte, ich hätte da zu wenig getan und mich dem Müßiggang hingegeben. Finde ich nicht. Paris war Inspiration. Außerdem, mein Wahlspruch war immer, ich verbringe mein Leben damit, der Langeweile zu entkommen. Keineswegs, weil ich mich langweile, sondern weil ich mich nicht langweilen will. Soll ich das nochmal wiederholen? Es hat schon was Philosophisches und es stimmt. Ja, und außerdem habe ich im Dezember 1914 an der Seine geheiratet. Linda Lee Thomas. Eine wunderschöne, wenn auch etwas ältere Frau. Linda, meinten viele meiner Freunde, sei eine professionelle Schönheit. Mir war's recht. Und sie arbeitete mehr noch als meine Mutter an meiner Karriere. Und außerdem hatte Linda Geld. Nicht, dass ich gierig danach gewesen wäre. Ich hatte aber damit die Freiheit, dem Versprechen, das ich meinem Großvater gegeben hatte, nämlich doch Jura zu studieren, zu entweichen. Schade, dass er schon 1923 starb. Ihm hätten die späteren Tantiemen sicherlich gefallen. Lesen Sie mal die Kontaktanzeigen. Manch Callboy und Girl bieten ihre Liebesdienste mit meiner Titelzeile Love for Sale an. Kurioserweise hat sogar die Zensur mal Partitur und Text abgeklopft, aber zum Verbot hat's nicht gereicht. Wie sich die Zeiten ändern, heutzutage versuchen Interpreten dieses Songs sogar noch einen draufzusetzen. Ob er dadurch noch, Entschuldigung, geiler wird, das wage ich zu bezweifeln. Na klar brauchte ich immer Frauen, die mich führten. Meine Mutter, Linda. Und ich brauchte die große Gesellschaft, den Trubel, den großen Auftritt. Alleinsein war für mich schlimm. Dieses Gefühl durfte ich in meiner Kindheit zur Genüge auskosten. Einziger Wermutstropfen in meinem Leben, dieser unsägliche Reitunfall. Ich fiel vom Pferd, musste mehrmals operiert werden und landete im Rollstuhl. Zum Glück war ich kein Tänzer, sondern Komponist und Texter. Und das macht man ja mit dem Kopf, dem Herzen und den Händen. Ja, und da jedes Unglück auch etwas Gutes hat, kam ich wieder mit Linda zusammen. Großes Glück für mich, denn sie sorgte dafür, dass die Ärzte meine Beine nicht amputierten. Obwohl ich mich nie über meinen Zustand äußerte, aber das Vollgas wegzunehmen, mit dem ich durchs Leben gebraust war und auf Ärzte und Krankenschwestern angewiesen zu sein, das machte erst so richtig krank. Meine letzten Jahre waren schon tragisch. 1955 starb meine Mutter, kurze Zeit später Linda und mein Freund Howard Sturgis. Das alles versuchte ich mit Tabletten und Alkohol zu ersticken. In dieser Zeit entstand auch I Love Paris, Erinnerung an meine Pariser Zeit. Da hören Sie keine Spur von Resignation, denn die Schicksalsschläge haben es nicht geschafft, meine Erinnerungen kaputt zu machen. Allerdings, das verkraftest du nur einige Zeit. Irgendwann kriecht die Depression in dir hoch. Du zerfällst in Selbstmitleid, schottest dich ab. Am 15. Oktober 1964 ist es dann vorbei. Ein Krankenhaus in Santa Monica wird meine letzte Residenz. Übrigens, Eine Marotte hatte ich. Ich habe mich nie verabschiedet. Nie leb wohl, goodbye oder adieu gesagt. Für mich sollte das Leben nie zu Ende gehen. Denn immer wenn wir Lebewohl sagen, sterben wir ein wenig.
Every time we say goodbye, I die a little. But how strange the change from major to
die unvergleichliche Annie Lennox am Schluss eines fiktiven Selbstporträts über Cole Porter von Stefan Lasch. Der Sprecher war Manfred Wagner und im Hintergrund die Saxophonimprovisationen waren von Mackie Gabler. Visage aus dem Jahre 1980.
Das war ja damals ein riesiger Disco-Renner, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus Distanz gehört, ein bisschen langweilig war es schon.
Es wiederholt sich inzwischen, ja.
Aber man kann gut abtanzen danach. Okay, 1980.
Darf ich jetzt auch was wiederholen?
Aber ich bitte darum.
Unser Akustikspiel zum Beispiel, das wir heute hier mitgebracht haben. Und dem Gewinner winken zwei CDs. Die eine ist von DT64. Also wir sind ja auch von DT64. Aber diese CD hat nochmal so ein bisschen versammelt aus der Zeit des Jugendradios, was man da so hören konnte und heute vielleicht auch noch gern hört. Handsigniert von uns beiden, von Stefan Lasch und Joachim Dresdner. Und dann haben wir mitgebracht eine Zöllner CD, Uferlos. Das ist die neueste, die es überhaupt gibt. Die ist handsigniert von Dirk Zöllner. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Rätsel. Das ist auch ganz einfach, dieses Akustikspiel. Da sind Geräusche miteinander verbunden. Es ist ein gutes, altes deutsches Sprichwort. Und mit ein bisschen um die Ecke denken, so hatten wir das bei Jugendradio jedenfalls immer gemacht, fällt dann auch die Lösung ein, wie das Sprichwort heißen müsste. Bitteschön.
Übrigens, wer jetzt meint, den letzten beißen die Hunde, ist falsch.
Aber der Letzte müsste es jetzt rausbekommen haben und sich melden, weil wir das ja auch gleich auflösen. Deswegen sei nochmal die technischen Daten dazu. Eine E-Mail einfach herschicken hier zu uns ins Studio. kontakt@detektor.fm ist die E-Mail-Adresse. Die Telefonnummer ganz langsam zum Leichtmerken ist in Leipzig die 0341 und dann die 25 66 54 und die 0. Also die 0341 für Leipzig und dann die 25, 66, 54 und die 0, damit wir die beiden CDs noch unter den Mann oder die Frau bringen können. Die Apps geben das auch her, uns bei Detektor FM zu finden, Social Media überhaupt. Also ich denke, das habt ihr inzwischen rausbekommen und jetzt können wir uns einer wunderbaren Sommernacht und einem Sommerabend widmen.
Stefan? Dein Lieblingslied der heutigen Sendung.
Ja, ich mag.
Extra deinetwegen herausgesucht.
Agneta, ja. So ohne Agneta geht es nicht. Müssen nicht unbedingt die Avas sein. Mir reicht schon eine blonde Schwedin. The heat is on. Das hat sie 83 nochmal aufgenommen?
So ist es.
Gott sei Dank. Hören wir es jetzt.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Passend auf die nächste Musik. Wir kennen es von den berühmten Rolling Stones. Da sind sie natürlich nicht, die Stones, sondern ein anderer namhafter Interpret. Dreimal dürfte raten, es ist Out of Time.
You don't know what's going on. You've been away.
Aber bevor wir jetzt dieses Rätsel auflösen, müssen wir noch ein anderes auflösen. Dreimal dürfen Sie raten, hat Stefan Lasch gesagt. Und
wie dieser Sänger hieß, der Out of Time gesungen hat, Chris Farlow war dies.
Vielen Dank für diese Auflösung. Dann kommen wir jetzt zur Rätselauflösung. Das habt ihr ja alle noch im Kopf oder Sie. Was da eben gefragt war, war, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Also wenn man den Satz kennt, ist es ganz einfach. Und wenn man den Satz kennt und es nochmal hört, ist es auch ganz einfach. Und wir haben ganz einfach gesagt, die Preise, die wir versprochen haben, die DT64-CD, handsigniert von Stefan Lasch und Joachim Dresdner, geht an Rüdiger Lang nach Detmold. Janet Hummel bekommt von Dirk Zöllner die Platte Uferlos. Genau. Da freuen wir uns auch drauf, dass wir das verschicken können. Und
jetzt noch ein dritter Preis, der nicht eingeplant war.
Das gibt es nicht nochmal. Ja. Das ist einmalig. Das ist ein, wie soll man sagen, ein Fließbeutel von DT64.
Nee, der nicht, sondern ein Jutebeutel.
Ein Jutebeutel.
Von Detektor FM.
Detektor FM, ein blauer Beutel
mit
bedruckt.
Mit Logo.
Mit Logo drauf. Und der geht an Gerd Balk, das wollte ich vor allem
diesen
sagen.
Diesen alten Fließbeutel, den es nicht mehr gibt, den haben wir Detektor FM geschenkt. Und der wird
an der Wand.
In den Devotionalien-Schrank aufbewahrt.
Ja, jetzt sind aber wirklich alle Rätsel gelöst, die wir bislang hatten. Und jetzt geht's ans Eingemachte. 50 Jahre Jugendradio DT64. Der Sender strahlte, wirkte, spielte in den letzten 26 DDR-Jahren. Und ab 1983 mit einem eigenen Station-Song, sagt man heute, besorgt von der Erfurter Amateurband Prinz, hat keiner geglaubt, dass sowas funktioniert. Erst produziert übrigens noch im Rundfunk-Ü-Wagen. Ja, logisch. Und der Titel ist dann eigentlich auch ganz logisch.
1, 2, 3, 4!
Ein klar definierter Schluss, so etwas gab es natürlich nur in der DDR, wo alles festgeschrieben und verordnet war. Ich möchte bei diesem Rückblick, den wir ja auch haben, 50 Jahre Jugendradio DT64, mal auf so ein paar Schwierigkeiten eingehen und eine akustisch deutlich machen. Und zwar war dieser Sender ja 1964 zum Jugendtreffen gegründet worden. Sie haben als erstes damals, unsere Vorgänger übrigens, die Beatles in Deutsch gespielt. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Und das brachte natürlich die Öberin auf die Palme, weil das war natürlich nicht auf ostdeutschen oder überhaupt Bruderländermist gewachsen, sondern das kam original aus England und war gerade ganz en vogue. Und es hat, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert, auf dem sogenannten 11. Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Sie hat es da gegeben. Und das war im Dezember 1965 im legendären Berliner Friedrichstadtpalast, als der führende Genosse Walter Ulbricht aus Leipzig übrigens den Kanal voll hatte und sich gegen dieses Yeah, Yeah, Yeah gewandt hatte.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Sing, mein Sachse, sing, es ist ein Ding, höre dich, es
Das musste noch gesagt werden, bevor wir jetzt die Sendung an die Jungs von Detektor FM zurückgeben. Markus, du bist wieder im Studio, hast von ferne zugehört. Vielen Dank für die Begleitung.
Ja. Markus, deine Sendekritik.
Auf der Richterskala, wo sind wir angekommen?
Also bei mir persönlich ist er gut angekommen. Ich habe aber auch ein Faible für Musik der 70er und 80er. Das war also nicht schwer. Wie geht's euch denn?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal seid ihr ein fantastisches Team. Wir waren ja schon heute Vormittag hier. Ihr habt uns das wunderbar gezeigt. Und für uns, für Achim, er ist ja näher dran. Er macht ja noch aktuell Radio. Ich nicht mehr, war es schön und deshalb habe ich dem Projekt auch zugesagt, die digitale Radiophonie kennenzulernen. Es ist schön, das Haptische fehlt mir ein bisschen, die Bänder hin und her zu tragen, aber das hat den großen Vorteil, es ist da wirklich ein entspanntes Arbeiten und ihr macht das brillant.
Und wenn du möchtest, stellen wir dir das nächste Mal hier auch einfach 2, 3 Bänder hin, die du von A nach B tragen kannst und wieder zurück.
Ich habe eine kleine Festplatte mitgebracht und das reicht schon.
Moment mal, hat Markus eben gesagt, das nächste Mal?
Wenn es nach mir geht, können wir das gern fortsetzen. Aber das besprechen wir vielleicht in Ruhe.
Besprechen wir später. Was ich fand, wie eine Rückkehr in frühere Zeiten, das findet auch bei euch ja hier, haben wir beobachtet bei Detektor FM so statt, dieses Aufeinander-Zuarbeiten. Also beide, Musik- und Wortredakteur, haben sich so ihre Vorstellungen, Ideen mitgeteilt, wie wir das heute so machen können. Dann haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ja, und so war es dann eben über diese 3 Stunden, denke ich, an aufeinander zuhören, zu arbeiten. Also ich hoffe, das hat Spaß gemacht.
Gab es denn ein Feedback von
der Hörerschaft? Nach allem, was wir da draußen so von der Hörerschaft gehört haben, kam das alles gut an und die Leute haben sich gut unterhalten gefühlt. Das haben ja auch ein paar mitgemacht beim Gewinnspiel. Mhm. Wir sind ja alle Preise losgeworden, Gott sei Dank. Mhm. Also wir haben jetzt keinen Grund zum Zweifel daran, dass das Experiment misslungen sein sollte. Ich glaube, es ist gelungen.
Das ist ja das Schöne, wenn man sagt, man macht ein Experiment. Wenn es schief geht, sagt man, es war ein Experiment. Richtig. Wenn es hervorragend war, sagt, es war ein Experiment, was man wiederholen kann.
Das ist das Schöne bei Detektor FM, der Tag. Wem das jetzt nicht gefallen hat, morgen ist alles wieder wie gewohnt. Und wir können jetzt dann sagen, zurück zum Thema, weil wir euch das ja wiedergeben. Und es geht auch mit den 80ern jetzt irgendwie weiter?
So ist das. Jetzt gleich ab 19 Uhr kommt unsere Hip-Hop-Sendung Beat jeden Dienstagabend. Diesmal eine Spezialausgabe zu Hip-Hop und R&B und Black Music der 80er mit Dirk Justis. Und morgen wird diese Sendung hier nochmal wiederholt von 11 bis 14 Uhr. Wer jetzt zu spät hier reingekommen ist und sich ganz arg wundert, was das denn sollte, der möge morgen ab 11 einschalten. Es war ein Spezial zu 50 Jahren DT64 mit 2 derjenigen, die dieses wunderbare Projekt eine ganze Weile mitgemacht haben, mit Joachim Dresdner und Stefan Lasch. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr bei uns wart und uns die 3 Stunden gegeben habt. Jetzt gleich kommt noch ein bisschen Musik. Ab 19 Uhr, wie gesagt, Beat. Ab 22 Uhr gibt es noch ein Hörspiel für alle, die nicht einschlafen können. Vielen Dank fürs Zuhören.
Nur ganz kurz, wir möchten uns sehr bedanken, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir das hier mal heute zeigen konnten, wo wir selber nicht wussten, wo wir ankommen. Und wir haben einen Titel ausgesucht, Stefan vor allem, der vielleicht außergewöhnlich ist aus dem Jahr 1967, aber das soll der Schlusspunkt sein.
Ja, ein bisschen Wehmut darf schon gestattet sein. Yesterday, Ray Charles.
All my troubles seem so far away, yeah.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.